Einst war Unfrieden in einer Werkstatt. Herr Bohrer, ein tiefer Denker, meinte, Bruder Hobel tue durchaus nur oberflächliche Arbeit. Wenn man die Späne sehe, so scheine es, als wäre viel Wesens da, es sei viel geleistet worden und doch sei lediglich nur die Oberfläche berührt worden. Ich jedoch, ich gehe in die Tiefe. Dann gegnete Prediger Hammer: Ich achte Ihre Weisheit, Herr Bohrer, doch Sie sollten von Ihrer Tür wischen. Ihr Einfluss beschränkt sich doch nur auf einen kleinen Umkreis. Halt, Bruder Hammer, rief der spitzfindige Geselle Nager. Sie machen viel Lärm und doch treffen Sie immer nur den Kopf. Derweilen legten zwei alte Sägen ihre Häupter bedenklich zusammen und die eine flüsterte durch ihre gebrochenen Zähne: Mir gefällt es nicht mehr. Früher, da hieß es so hin und her, langsam aber sicher, und auf diese Weise ging schließlich durch und durch. Aber heute muss mit diesen modernen Maschinen alles in wenigen Minuten fix und fertig sein. Wir kommen ja nur noch so selten zum Einsatz. Nun, rief Freund Stemmeisen aus der Ecke, Prediger Hammer ist stark kritisiert worden, aber ich muss gestehen, ich habe lange unter seiner Leitung gearbeitet und kenne die Wucht seiner Argumente und die vortreffliche Wirkung seiner Sprache. Kein Strich, den er führt, verfehlt seinen Zweck. Ein zufällig anwesendes Hufeisen mischte sich ein und meinte: Auch ich anerkenne Herrn Hammers Gewalt, aber ungleich mehr habe ich durch unseren Prediger Blaseball gehalten. Wärme, Wärme tut Not, die schmilzt die Herzen, welche der Gewalt widerstehen. Freund Hufeisen beendete seinen Einwurf mit dem Ausruf: Oh, wo wäre ich, wenn Prediger Balsebalg nicht durch seinen Hauch das Feuer angefacht hatte, das mich so herrlich durchglüht? Da hob sich ein allgemeiner Beifallsturm. Ja, ja, Wärme, Wärme benötigen wir. Doch der ehrwürdige Professor Schleifeisen, der erst vor kurzem einigen jungen Beilen den Verstand geschärft hatte, war nicht einverstanden. Wärme, meine Herren, genügt nicht. Zu tüchtiger Arbeit reichen Wärme und Inbrunst nicht aus. Wenn ein Werkzeug etwas Rechtes ausrichten soll, dann braucht es dazu Schärfe, feine Bildung. Das war nun dem ungebildeten Schraubstock zu viel.
Ich beschwere mich, brummte er einfach. Alles, was mir in den Weg kommt, das fasse ich herzhaft an, und was ich einmal festhalte, das lasse ich so bald nicht wieder los. So ist mir schon manche Arbeit gelungen.
Jetzt melden sich die beiden Freunde, Winkel und Mete, aus der Stille. Wir befürchten, es möchte einer in seinem ungesunden Eifer zu weit gehen. Etwas Rechtes ist wirklich noch niemanden gelungen, der nicht auf der ganz genauen Linie der vorgeschriebenen Pflichten geblieben ist.
Oh, ich habe schon manchen Nagel festgeschlagen, ohne irgendwelchen Plan, sagte Bruder Hammer leise vor sich hin und schien dabei, wie alle anderen, völlig zu vergessen, dass eine höhere Hand ihn dabei geleitet hatte.
In diesem Moment öffnete sich die Tür und des Zimmermanns Sohn trat ein. Mit einem Schlag verstummte der ganze Wortkrieg, währenddessen übrigens auch nicht die geringste Arbeit getan worden war. In der Gegenwart des Meisters befand sich in der Werkstatt alles wieder im Frieden und im Einklang. Jedes Werkzeug kam in wohldurchdachter Abwechslung zur Verwendung. Und so wuchs die Arbeit unter der weisen, schaffenden Hand des unvergleichlichen Meisters zu einem herrlichen, vollkommenen Werk heran. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist schon eine etwas ältere, aber immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten oder Beschreibungen, wenn es darum geht, zu veranschaulichen, wie es im Gemeindeleben oft so zugeht. Wir haben ja schon seit einigen Monaten in den Predigten über unser geistliches Gemeindehaus nachgedacht. Und in unserem geistlichen Gemeindehaus gibt es auch ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben und Aufgaben. Und diese Predigtreihe, sie wäre nicht vollständig, wenn wir nicht wenigstens ansatzweise das Thema Gaben und Aufgaben in unserem Gemeindehaus auch ansprechen würden. Und ich möchte dazu ein Wort des Apostels Paulus aus dem Römerbrief Kapitel 12, die Verse 3 bis 8 lesen. Römerbrief oder Römer 12, die Verse 3 bis 8, da schreibt der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes Folgendes. Er schreibt, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einander auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Soweit der Text. Wer den Römerbrief ein bisschen kennt, der weiß, dass ab Kapitel 12 der praktische Teil dieses grandiosen Briefes eigentlich beginnt. Wenn wir Menschen sind, die durch Jesus Christus geistliches Leben bekommen haben, dann sind wir auch Werkzeuge in diesem geistlichen Gemeindehaus, genannt Gemeinde. Und dann muss sich das auswirken in unserer Gemeinschaft, in unserem Leben miteinander. Und in den gelesenen Versen geht es konkret um den Gebrauch der geistlichen Gaben. Es geht darum, wie man eben davon wegkommt, sich nur um sich selbst zu drehen und wie man einander mit den Gaben, die Gott einem geschenkt hat, die man von ihm empfangen hat, dienen kann. Und das Erste, was Paulus zu diesem Thema sagt, das steht hier im Vers 3, da ruft er zur richtigen, nüchternen Selbsteinschätzung auf. Er ruft uns auf, eigentlich richtig über uns selbst zu denken. Er tut das im Grunde im Urtext mit einem Wortspiel. Das heißt da wörtlich, denkt nicht höher von euch selbst, als sich zu denken gebührt. Das ist im Grunde ein Ruf zur Demut. Bildlich gesprochen geht es darum, dass wir in unserem Leben uns nicht selber Denkmäler bauen sollen, auf die wir uns selbst stellen. Natürlich baut das keiner, buchstäblich. Aber in unserem Kopf passiert das oft. So denkt im Grunde unsere Welt. Alle Welt denkt so. Nach diesem Motto, ich bin mir selbst der Nächste. Und nicht nur der Nächste, sondern im Grunde bin ich auch der Größte. Selbst wenn man das nie so sagen würde, aber man denkt es so, ich bin mir selbst wichtig. Ich bin mir im Grunde der Wichtigste. Das wäre Denken. Wer so denkt, dann ist das Denken nach dem Schema dieser Welt. Denn Paulus, er beginnt ja diesen zweiten Teil des Römerbriefes gerade mit dieser Aufforderung, ein Vers vorher, Vers 2, eben sich nicht dem Denkschema dieser Welt anzupassen, sondern in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden, transformiert werden. Da steht sogar das Wort Metamorphose drin, ja? Verwandelt werden von innen nach außen. Und darüber haben wir in diesen Wochen auch immer wieder gehört, dass das ein Grundwert ist, dass wir verändert werden durch Gottes Geist von innen nach außen. Und das schließt auch die Denkweise über uns selbst mit ein. Nach dem Schema dieser Welt zu denken oder gleichförmig mit dieser Welt zu sein, das würde bedeuten, von sich selbst eingenommen zu sein, sich um sich selber drehen, um die eigene Leistung, um den eigenen Erfolg, um das Ansehen, das man hat vor anderen. Man dreht sich dauernd um seine Anerkennung, vielleicht auch um die eigenen Nöte, vielleicht auch um die eigenen Defizite, die man in seinem Leben auch erkennt und die einen in Anspruch nehmen. Dauernd in seinem Denken geht es um mich. Und dann sagt hier der Paulus, sieht so ein Leben aus, das nach dem Evangelium geprägt ist? Nein. Aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, rufe ich euch auf zu einer nüchternen Selbsteinschätzung. Stellt euch nicht selber in den Mittelpunkt mit eurem Können, auch nicht mit euren Sorgen, mit euren Nöten oder euren Größen. Das Wort erinnert mich an den bekannten Ausspruch von einem Papst, ich meine, es wäre Johannes der 23. gewesen. Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Dieser Papst, der ist ja bekannt worden dadurch, dass er der erste lächelnde Papst war. Der hatte irgendwie so eine Gelassenheit. Vielleicht kam die davon, dass er sich nicht so wichtig nahm. Und dann sagt Paulus, vergesst nicht, der Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist die richtige Denkweise über uns selbst entsprechend dem Maß des Glaubens, das Gott uns zugeteilt hat. Geht es da darum, dass der eine ganz viel Glauben hat und der andere, der hat eben nur so einen Fingerhut voll Glauben bekommen? Sagt Gott dem Johann, ja, der soll Prediger werden, dem gebe ich jetzt einfach viel Glauben mit auf seinen Weg. Und dem Frank, da genügt es, wenn der so sein Leben auf, sein Glaubensleben auf Sparflamme lebt. Ich bin überzeugt, dass Paulus das nicht so meint. Es geht nicht um die Quantität des Glaubens. Wir müssen diese Aussage, glaube ich, im Zusammenhang sehen mit dem, was in den nächsten Versen steht. Ich verstehe das so, sich nach dem Maß des Glaubens richtig einzuschätzen bedeutet, dass wir uns wirklich nüchtern fragen müssen, welche Gaben hat Gott mir denn geschenkt, damit ich bestimmte Aufgaben in seiner Gemeinde, in seinem Leib, in seinem geistlichen Haus erfüllen kann. Welchen Dienst hat er mir zugedacht? Was ist mein Platz an seinem Leib? Meine Rolle als Glied an diesem Körper. Wo darf ich mich einbringen? Und da hat jeder ein anderes Maß. Da wird jeder nach dem Maß gemessen, das ihm zugeteilt ist. Gott sagt nicht, da gibt es ein Einheitsmaß und von allen wird gleich viel verlangt. Es geht hier, glaube ich, um die richtige Platzzuweisung, die Gott uns in der Gemeinschaft des Leibes Christi gegeben hat. Da sind einem vielleicht größere Aufgaben zugewiesen und entsprechende Gaben. Und um diese Aufgaben zu erfüllen, und einem anderen vielleicht kleinere Aufgaben, Gott wird uns nie überfordern. Das lese ich aus diesem Vers heraus. Er wird nicht mehr von uns verlangen, als er uns gibt. Aber egal welche Gabe und entsprechende Aufgabe wir haben, muss uns eins immer bewusst sein: Alles kommt von Gott. Und wir sind herausgefordert, unseren Dienst mit der richtigen, demütigen Haltung zu tun. Das beinhaltet diese richtige Denkweise über sich selbst, um die es hier in Vers 3 geht. Und da kann es sein, wenn man im alten Leben die Begabung, die man mitbekommen hat, auch die natürliche Begabung, vor allem dazu genutzt hat, um sich selbst zu erbauen, um sich selbst zu erhöhen, wird man unter dem Einfluss des Evangeliums, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu einer ganz neuen Denkart kommen, wenn man merkt, Gott hat einem viel anvertraut. Jeder von uns hier hat Gaben. Wir wurden reich beschenkt. Was ist doch der Mensch für ein einzigartiges Original? Gerade in seiner Kreativität spiegelt sich ja einiges von diesem Bild Gottes in uns wider. Alles kommt von ihm. Nicht wir haben uns begabt. Wir sind von ihm begabt. Und dann kann es vielleicht sein, dass einer, der mit viel Schwachheit zu kämpfen hatte, schon in seinem alten Leben. Und wo er da in seiner Schwachheit immer um sich selbst, um seine Defizite, sich drehte. Wenn so ein Mensch plötzlich geistliches neues Leben bekommt, dann sieht das ganz anders aus. Da kann man sich vielleicht fragen, warum hat Gott mir denn dieses Maß zugemessen? Warum habe ich nicht andere Gaben bekommen? Warum kann ich nicht so toll singen und so predigen wie der und der? Warum bin ich vielleicht früher am Ende meiner Kräfte als andere? Warum habe ich nicht diese Spannkraft? Warum habe ich scheinbar so viel weniger Gaben als andere? Wenn wir dann das von Gott her sehen, als erneuerte Menschen, dann glaube ich, können wir auch da wegkommen von dieser Denkweise, weg von uns selbst und von unseren Defiziten, um die wir dann herumkreisen, und sagen können, wenn Gott mir nur dieses Maß zugemessen hat, dann möchte ich auch mit den Gaben, die er mir geschenkt hat, ihm trotzdem mit Hingabe voll dienen. Liebe Geschwister, ich wünsche uns, dass wir unter der Leitung des Geistes, der uns bewohnt, uns richtig einschätzen und dass wir uns nicht über den anderen erheben, noch neidisch auf den anderen blicken, der vielleicht andere Gaben hat als ich, sondern dass wir demütig dem Herrn dienen mit den Gaben, die er uns zugedacht hat. Denn nur dann kann sich das Evangelium in unserem Leben auswirken und nur so können wir lebendige Gemeinde sein, wenn wir wegkommen von dem Ich. Das ist das Wichtigste zunächst mal. Deshalb setzte Paulus das auch ganz am Anfang, bevor er in die Details geht und über die Gaben spricht. Dass wir wegkommen von unserem selbstsüchtigen Ich und dann uns von Gott den zugedachten Platz in seinem Gemeindehaus erkennen und dann auch einnehmen und mit einer demütigen Haltung, Bewusstsein, dass alles von ihm kommt, auch meine Begabungen, ihm und auch der Gemeinde dienen. In den Versen 4 und 5 wird der Gedanke dann noch weiter erweitert. Hier haben wir also das Zweite, um wegzukommen von meinem Ich und hinzukommen zum Diensten der Gemeinschaft, ist es wichtig, die Vielseitigkeit und die Verschiedenartigkeit der Glieder in der Gemeinde Jesu zu sehen. Hier geht es darum, dass wir mal einen Blick bekommen für den Leib Christi und die Glieder. Welch eine andere Perspektive das ist, als wenn einer nur über sich selbst nachdenkt oder sich um sich selber dreht und sich dabei auch noch vielleicht selbst bemitleidet. Wenn wir das sehen können, wir sind Glieder an einem Leib. Und in dem einen Leib seiner Gemeinde, da gibt es eine große Vielfalt. Da hat man nun plötzlich seine Brüder, seine Schwestern, die Gott mit auf diesen Weg der Nachfolge gestellt hat. Und wir gehören alle zusammen zu diesem einen Leib. Wir sind abhängig voneinander. Wir brauchen einander. Und jeder hat seinen Platz und seine Funktion. Das Bild vom Leib und den Gliedern, das ist einfach, glaube ich, unerschöpflich. Und wenn ich unsere örtliche Gemeinde hier anschaue, wenn ich so durch die Reihen blicke, und in eure Gesichter schaue. Das kann man gar nicht so auf einen Schlag. Gell? Das ist ganz schwierig, 60 Leuten auf einmal in die Augen zu schauen. Aber ich sehe Vielseitigkeit. Ich sehe Verschiedenartigkeit. Und ich möchte es mehr und mehr lernen, das als eine Bereicherung zu sehen. Und nicht als ein Defizit, dass wir so unterschiedlich sind. Der Ulla hat uns ja ermutigt, gerade wegen dieser Predigtreihe, geistliche Gemeindehaus, dass vielleicht Einzelne ihre Gaben einbringen, um so ein Modell von unserem geistlichen Gemeindehaus zu erstellen, das man dann auch anschauen kann und sagen kann, ja, das sind die Grundwerte, das sind die Säule, das ist das Fundament, das ist die Schwelle, das ist das Dach. Es wird irgendwann mal fertiggestellt. Einige Geschwister sind noch dran, arbeiten noch dran. Ich habe es schon gesehen. Es schlägt einen einfach um. Wie dieses Modell, das natürlich nicht alle haben dran gearbeitet, nur ein paar Einzelne, aber schon dieses Modell, ihr werdet es sehen, zeigt schon die totale Unterschiedlichkeit und Verschiedenartigkeit der Glieder in dieser Gemeinde, wie unterschiedlich wir sind in unserer Gemeinde. Das ist eine ganz, ganz tolle Veranschaulichung. Und doch möchte ich daran glauben und daran festhalten, dass das nicht Zufall ist, dass Gott etwas mit diesem örtlichen Leib vorhat. Wenn wir doch die Vielfalt des Leibes Christi viel mehr schätzen lernen könnten. Und wenn wir dann auch noch an diese Vielfalt des Leibes Christi weltweit denken, dann wird uns erst recht bewusst, wir sind einzeln wirklich nur ein Teil eines sehr, sehr großen Organismus. Das wird besonders dann auch deutlich, wenn Missionare berichten. Wenn man plötzlich aus ihren Berichten hört, Mensch, wie anders sind unsere Geschwister in Afrika oder in Papua-Neuguinea? Die sind geprägt von ihrer Kultur. Aber es sind auch Menschen, die Jesus lieb haben, die Jesus dienen wollen, die in ihrer Mentalität mit ihren Gaben sich einsetzen wollen für den Herrn. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, über den eigenen Tellerrand immer wieder zu schauen und zu erkennen, Mann, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt noch viele, viele andere Glieder an diesem Leib. Und jeder hat seine Gabe und jeder hat seinen Platz von Gott zugewiesen bekommen. Es ist nicht nötig, dass jeder gleich ist. An einem Leib, einem Körper, gibt es auch nicht lauter Glieder, die alle die gleiche Tätigkeit haben. In 1. Korinther 12, da spricht doch Paulus in sehr detaillierter Weise darüber und er sagt, wie wäre das schlimm, wenn der ganze Leib als Auge bestehe? Wie sollte man auf dem Auge denn laufen? Glieder haben nicht die gleiche Tätigkeit, sagt Paulus. Wir sind aufeinander angewiesen in diesem Leib Christi. Wir brauchen einander, wir sind in Christus miteinander verbunden. Und wenn einer sagt, ach, ich brauche die Gemeinde nicht, ich kann auch einfach als mein Christsein anonym, solo leben, der hat dieses Bild und die Bedeutung des Leibes Christi und seiner Glieder nicht wirklich verstanden. In den Versen 6 bis 8 spricht dann Paulus konkret von den verschiedenen Gnadengaben, um wegzukommen von meinem Ich und hinzukommen zum Dienst in der Gemeinschaft, ist es wichtig zu verstehen, dass Gott unterschiedliche Gaben seiner Gemeinde geschenkt hat. Und in den Versen 6 bis 8, dann nennt er 7 Gnadengaben, die wir einsetzen können im gemeinsamen Dienst. Und ich glaube, wenn Paulus hier 7 Gnadengaben nennt, dann sind das nicht alle Gaben, die es gibt. Wir finden im 1. Korintherbrief Kapitel 12 noch andere Gaben von ihm aufgelistet. Aber diese 7 Gaben und die damit verbundenen Aufgaben, die werden hier beispielhaft genannt. Vielleicht in diesem Zusammenhang ist es nicht schlecht, noch einiges über Gnadengaben zu erwähnen. Vielleicht erinnern wir uns, unmittelbar bevor Paulus den Römerbrief schrieb, hat er den 1. und den 2. Korintherbrief geschrieben. Und wenn wir den 1. Korintherbrief lesen, und ich hoffe, wir haben Bibelleser unter uns, die diesen Brief schon etliche Male gelesen haben, wenn man den liest, dann merken wir, wie der Apostel in den Kapiteln 12 bis 14 sehr bemüht ist, die Korinthern zu korrigieren und sie wegzubringen von ihrem Gabenegoismus. Die Korinther waren sehr begabte Leute. Gottes Geist hatte sie begabt. Aber wenn das Ich, das alte Ich, plötzlich die Überhand gewinnt und man eben nicht mit der richtigen Haltung einander dient, dann kommt es zu diesem Gabenegoismus. Das war das Problem in Korinth. Und Paulus, er gebraucht eigentlich 3 Kapitel, um die Korinther zu ermahnen und sie auch zu korrigieren. Was war das Problem? Die Korinther, die strebten alle danach, in Zungen zu reden. Und der Paulus muss den Korinthern sagen, Leute, die Gabe des Zungenredens, die kommt eigentlich ganz hinten in diesem Gabenkatalog. In Kapitel 14, Vers 19, da sagt er, wenn ich zu wählen hätte zwischen der erbauenden Rede in der Gemeinde oder der Zungenrede, dann würde ich lieber 5 Worte erbauen zu meinem nächsten Reden als 10.000 Worte in Zungen. Mal ganz abgesehen davon, ob man der Überzeugung ist, dass die Geistesgaben, so wie sie sich in der ersten Gemeinde oder in der ersten Generation der Gemeinde wie sie da geschenkt wurden, heute vielleicht nicht mehr so geschenkt werden, können wir von der Schrift her eindeutig sagen, wenn man das so sieht oder ob einer sagt, ja, die Gaben wie damals in der ersten Generation, so gibt es sie auch heute noch. Wenn er die oder die andere Meinung hat, eins können wir schon mal sehen, denke ich, aus dem, was die Bibel uns sagt oder auch aus diesem Text, dass die Behauptung, dass jedes Gotteskind müsse die Gabe des Zungenredens haben, dass die nicht richtig ist. Ich finde es sehr auffallend, dass Paulus, der sich gerade auseinandergesetzt hat mit den Korinthern und der den Römerbrief in Korinth schreibt, dass er hier eine beispielhafte Gabenliste nennt und die Zungenrede hier nicht erwähnt. Schauen wir uns mal die Charismen an, die er hier aufzählt. Er erwähnt zunächst die Gabe des prophetischen Redens oder der Weissagung. Was ist denn damit gemeint? Das Neue Testament gibt uns leider keine eindeutige Definition. Aber ich glaube nicht, dass Weissagung das ist, dass einer in der Versammlung mit einer unerhörten Autorität aufsteht und sagt, der Herr hat mir gesagt, und dann sagt er etwas, was man so in der Bibel nicht nachlesen kann. Das ist nicht Weissagung nach dem Neuen Testament. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, heißt eigentlich wörtlich übersetzt etwas heraussagen oder öffentlich verkündigen. Die Gabe des prophetischen Redens war also eine Verkündigungsgabe. In der ersten Generation der Gemeinde, da war sie auch sehr notwendig. Und ich bin sicher, dass sie auch einen Offenbarungscharakter hatte, denn die Gemeinde hatte damals noch kein vollständiges Neues Testament und durch die Propheten sprach Gott direkt zu seiner Gemeinde. Persönlich glaube ich nicht, dass heute in dem gleichen Maße etwas durch einen Propheten gesagt wird, was dann den gleichen Stellenwert hat, wie das, was aufgezeichnet wurde in dem Neuen Testament. Ich glaube nicht, dass wir als Besitzer des vollständigen Neuen Testaments durch die Propheten neue Offenbarungen bekommen, die über das hinausgehen, was die Schrift uns sagt. Wenn wir aber alle Bibelstellen, wo die Gabe vorkommt, lesen, dann werden wir auch feststellen, dass das prophetische Reden auch eine nicht offenbarende Facette hatte. Was meine ich damit? Da gab es schon damals Geschwister, die hatten eine besondere Gabe, ein Wort, das Gott ihnen auf das Herz gelegt hat, weiterzugeben oder auch in eine gewisse Situation hineinzureden, die Geschwister zu ermahnen, zu erbauen mit diesem Wort. Und wenn man dieses Wort verkündigte, dann war es die Verantwortung der Gemeinde, das Gehörte auch zu prüfen. Den Korinthern schreibt der Paulus in Kapitel 14, Vers 29, und wie steht es mit den prophetischen Reden von denen, die diese Gabe haben, also offensichtlich hatten Geschwister in der Gemeinde, diese Gabe sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Und den Christen in Thessalonichern, die werden ermahnt, prophetisches Reden nicht gering zu schätzen, sondern das, was verkündigt wird, zu prüfen und das Gute zu behalten. Viele sind der Meinung, dass diese Gabe die Fähigkeit ist, das Wort Gottes öffentlich zu verkündigen. Und wenn ich heute das Wort Gottes hier verkündige, dann ist das in einem gewissen Sinne auch prophetisches Reden. Und ihr seid als Gemeinde herausgefordert, das zu prüfen anhand der Schrift. Und wenn ich irgendetwas sage, was sich mit dem nicht deckt, was der Geist Gottes in dem autoritativen Wort Gottes uns offenbart hat, dann müsst ihr aufstehen wie ein Mann und sagen, Vorsicht! Kommt das wirklich von dir oder kommt es vom Geist Gottes? Paulus sagt, wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ich verstehe das wirklich hier nicht subjektiv, sondern objektiv. Im Grundtext steht das Wort hier Analogie. Unser deutsches Fremdwort Analogie kommt eigentlich von diesem Wort. Es geht hier um die Analogie, um die Entsprechung zum Glauben. Das prophetische Reden muss, wenn es echt ist, dem ein für alle Mal überlieferten Glauben, wie er uns in der Bibel offenbart wurde, entsprechen. Und wenn jemand das Wort Gottes verkündigt durch den Predigtdienst, aber nicht nur durch den Predigtdienst, auch in einem Zeugnis oder in der Kinderstunde oder im Hauskreis oder in der Frauenstunde, dann muss das entsprechen dem ein für alle Mal überlieferten christlichen Glauben, wie er in den Evangelien, wie er in dem Wort Gottes zu finden ist. Als zweites wird in unserem Text die Gabe, einen praktischen Dienst auszuüben, erwähnt. Da geht es um Diakonie. Wir brauchen die Diakonie in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass praktische Aufgaben angepackt werden und dass Dinge nicht liegen bleiben. Und hier könnte man jetzt einiges aufzählen. Ja? Kinderbetreuung, für Kranke mal kochen und ihnen helfen, vielleicht auch die Wohnung sauber zu machen. Oder man könnte das Putzen unserer Räumlichkeiten erwähnen. Und alles, was mit diesem Haus zusammenhängt, dass wir hier alle gebrauchen und benutzen, mit der Instandsetzung dieses Hauses, das sind alles diakonische Dienste. Das Wort Gottes, es fordert uns auf, bereit zu sein, auch Dienste zu tun, die im Verborgenen geschehen, die praktischer Natur und praktischer Art sind. Drittens erwähnt in Paulus hier die Gabe des Lehrens, das ist die Gabe, biblische Zusammenhänge zu erkennen, sie auszuarbeiten und auch anderen zu erklären. Aus anderen Stellen wissen wir, dass besonders die Ältesten diese Gabe haben sollten. Und ich glaube, das Lehren unterscheidet sich vom prophetischen Reden nicht inhaltlich, sondern eher, was die Fähigkeit des öffentlichen Redens oder der öffentlichen Verkündigung betrifft. Viertens spricht der Paulus die Gabe der Seelsorge an. In manchen Übersetzungen heißt es da, wer ermahnt, der diene in der Ermahnung. Und wenn man das so liest, dann hat man vielleicht einfach so ein Bild vor sich, wo einer mit gehobenem Zeigefinger einem anderen mal die Leviten liest, in ihn den Senkel stellt oder ihm den Kopf wäscht. Aber das ist damit nicht gemeint. Es geht hier wirklich um die Gabe der seelsorgerlichen Hilfe. Da wird dieses Wort Parakaleo einmal als Verb und auch als Hauptwort verwendet, was mit ermahnen, ermuntern, trösten, beistehen übersetzt werden kann und im Grunde das seelsorgerliche Zureden beschreibt. Ein wunderschönes Wort. Es wird 105 Mal im Neuen Testament erwähnt oder es kommt so viel Mal vor. Es gibt nur ein anderes Wort, das eher so den Sinn von zurechtweisen. Da könnte man sich dieses Bild mit dem gehobenen Zeigefinger vorstellen, ja? Das kommt auch vor, 8-mal. Da merken wir das Verhältnis, ja? Seelsorgliches Zureden, ermahnen, ermuntern, trösten, beistehen, helfen, 105-mal. 8-mal mal richtig anpacken und den anderen mal schütteln, weil das gehört auch mal dazu. Aber hier wird dieses Wort Parakaleo verwendet. Und dieses Wort, es ist verwandt mit dem Wort Parakletos. was Tröster, Beistand, Helfer bedeutet. Wer wird als Beistand, Helfer, Tröster bezeichnet? Der Heilige Geist wird von Jesus als der Parakletos bezeichnet. Und das heißt eigentlich wörtlich, das ist einer, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Jemand, der dir zur Seite steht und der dir gut zuredet, der dir hilft, der dich tröstet. Und das macht auch diese Gabe der Seelsorge aus, liebe Geschwister. Sie ist ganz wichtig für eine Gemeinde. Und ich glaube, diese Gabe haben nicht nur die Vollzeitler oder der Prediger oder der Pastor oder die Ältesten. Man kann jemanden ermutigen, indem man ihm einen Brief schreibt, eine E-Mail schreibt, mal einen Telefonanruf macht. Heute hat man noch SMS und was weiß ich was noch, Facebook, ja. Kann man auch benutzen zur Ermutigung, Andrea, gell? Ist auch möglich, mal was ermutigend zu twittern. Welche Mittel wir dazu gebrauchen, ist irrelevant. Es geht einfach darum, jemanden einfach aufzubauen, ihm zur Seite zu stehen, ihm mal zuzuhören. Ermutigen kann auch mal ein Händedruck sein, eine freundliche, ehrliche Umarmung. Ich wünsche mir, dass wir hier viel mehr diese Gabe entdecken und auch praktizieren. Wir haben dieses Buch durchgenommen in unseren Hauskreisen, authentische Beziehungen. Und da war diese Einanderstelle aus Hebräer 3, Vers 13, meine ich, wäre es gewesen, wo wir aufgefordert werden, täglich, dieses Wort täglich habe ich eigentlich, ich habe so oft einen Hebräerbrief gelesen, aber das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen, dass da steht, täglich sollen wir einander ermutigen. Parakaleo. Fünftens erwähnt Paulus die Gabe des Gebens. Es handelt sich hier um die Gabe, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und auf einfühlsame Weise zu helfen und das mit Freuden und nicht mit irgendwelchen Nebenabsichten. Ich bin jetzt großzügig und ich helfe dir, aber ich hoffe in meinem Hinterkopf, dass dann, wenn ich mal Hilfe brauche, du mir auch hilfst. Oder ich helfe dir, weil ich jetzt in einem guten Licht erscheinen will. Ich möchte einfach bei dir gut ankommen. Ich möchte ein paar Punkte sammeln. Deshalb bin ich jetzt mal großzügig. Wenn wir so helfen, dann haben wir eben nicht uneigennützige Absichten. Liebe Geschwister, wir leben in einem Land, das sehr reich ist, in einem der reichsten Länder der Welt. Und ich glaube, wir sind alle gefragt zu teilen. Denn die meisten von uns haben genügend, um mit anderen zu teilen. Und wenn wir noch andere Bibelstellen einbeziehen über das Geben, dann wird klar, dass das Geben die Verantwortung aller Christen ist. Nicht nur von denen, die die Gabe des Gebens haben oder die einfach reich sind, wohlbetucht sind. Wer aber diese Gabe des Gebens im Besonderen hat, dem macht es große Freude, mit dem, was er hat, zu helfen. Sechstens erwähnt der Paulus noch die Gabe der Leitung. Ein Leiter oder jemand, der diese Gabe hat, der ist wie so ein Steuermann, der auch im Nebel das Schiff sicher steuern kann. Das ist nicht so ein Typ wie dieser italienische Kapitän, der da meinte, ja, Um sich einen Namen zu machen, dass das Kreuzfahrtschiff so richtig ganz nah an die Insel zu fahren. Seht mal, wie groß und wie toll wir sind. Nein. Und dann kennt ihr das Schiff, ja. Hochmut kommt vor den Fall. Jemand, der diese Gabe hat, der schätzt sich richtig ein. Und der weiß auch um seine Verantwortung. Und der wird weise und klug dieses Schiff steuern. Er kann auch in schwierigen Umständen die Übersicht bewahren. Er kann organisatorische Aufgaben ordentlich ausführen. Geistlich leiten zu können, ist eine Gnadengabe. Und wenn man sie hat, dann soll man sie mit der richtigen Haltung und der nötigen Hingabe ausüben. Und letztlich spricht der Paulus auch von der Gabe der Barmherzigkeit hier. Barmherzigkeit üben, das bedeutet, mitleiden zu können mit denen, die in Schwierigkeiten, in Nöten sind. Es gibt Geschwister, die sehen viel, viel schneller und auch viel früher, hier ist jemand, dem geht es nicht gut. Der läuft jetzt schon seit Wochen mit einem total traurigen Gesicht umher. Der ist bedrückt. Und vielleicht, weil er krank ist, vielleicht, weil er sonst eine seelische Not hat. Und wir sind schnell dabei, zu helfen. Und dann hilft man dem Bruder oder der Schwester mit einem bestimmten oder gewissen Einfühlungsvermögen, um dieses Leid mitzutragen. Ja, diese Gabe hat die Gabe der Barmherzigkeit. Wer mitlachen und mitweinen kann, so sagt Paulus, der soll diese Gabe freudig ausüben. Weil das ist eine Gabe, die führt mit in Höhen und auch in die Tiefen des menschlichen Erlebens. Sie ist unverzichtbar im geistlichen Gemeindehaus. Der Paulus hat also in diesem Abschnitt exemplarisch 7 Gaben genannt. Es gibt noch mehr, wie ich sagte, und wie wir das lesen im Epheserbrief, im Korintherbrief und auch in den anderen Briefen noch. Diese hier sind exemplarisch uns aufgezeichnet. Aber liebe Geschwister, wenn unser Leben wirklich durch Jesus Christus neu geworden ist, dann höre ich diese Botschaft da heraus. Lasst uns nicht kreisen um uns selbst, um unsere Selbstdarstellung, um unsere Defizite, um unsere Mängel, sondern lasst uns neu den Blick dafür gewinnen, was Gemeinde Jesu, ja, was sein Gemeindehaus bedeutet. Und ich möchte uns ermutigen, dass jeder von uns heute hier den Herrn ganz ehrlich und aufrichtig neu fragt. Herr, welche Gabe, welche Aufgabe, welchen Platz hast du mir zugedacht in diesem örtlichen geistlichen Gemeindehaus? Wo kann ich dir mit den Gaben, die du mir geschenkt hast, dienen? Weil ich dich liebe, weil du mein größter Schatz geworden bist, weil du mir so viel bedeutest, will ich dir von ganzem Herzen dienen und auch meinen Geschwistern dienen, mit Fleiß, mit Hingabe, mit einem ungeteilten Herzen. Das ist mein Anliegen, mein Wunsch, dass wir hier bei uns in der Gemeinde nicht so wie in jener Werkstatt, von der ich einleitend las, durch Wortkrieg uns selbst in den Vordergrund stellen. Und wer einmal einen Fehler macht, dann muss ich ihm das sofort reindrücken. Lasst uns barmherzig miteinander umgehen. Uns nicht selber in den Vordergrund stellen, sondern dass wir Werkzeuge sind, die gern ihren zugemessenen Platz einnehmen und die durch wohlbedachte Abwechslung, so hieß es in dieser Anekdote, durch wohlbedachte Abwechslung zur Verwendung kommen. So funktioniert Gemeinde Jesu, die lebendig ist. Durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, dienen wir einander, kommen weg von uns selbst und dienen in der Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi. Diese Demut, diese Selbstlosigkeit, diese Dienstbereitschaft und auch Opferbereitschaft, die möge Gott uns schenken, denn nur so kann die Arbeit unter der weisen, schaffenden Hand des unvergleichlichen Meisters zu einem herrlichen, vollkommenen Werk heranwachsen. Amen. Wir nehmen uns jetzt noch ein paar Augenblicke der Stille.